Wir haben unglaubliche Schätze in der Kirche. Nur haben wir uns meistens so dran gewöhnt, dass es gar nicht auffällt. Dass Weihrauch was Schönes sein kann. Dass selbst so ein Einzug ohne Musik, wenn sonst immer mit Musik, was ganz anderes ist. Das spricht alle Sinne an. Das ist größer oft als ein Menschenleben. Und so ist es eben auch mit den Geschichten aus der Bibel. Egal ob Neues Testament oder Altes Testament, da steckt so viel Kraft dahinter. Das sind so gewaltige Bilder, dass man eigentlich auf die Knie gehen möchte und sagen, Netflix-Serien sind ein Dreck dagegen im Vergleich zu dem, was da vor dem inneren Auge aufzieht. Haben Sie diese erste Geschichte, die erste Lesung aus dem Genesis, dem ersten Buch der Bibel, Kapitel 15, sich das mal szenisch vorgestellt, was da passiert, der sogenannte Abrahamsbund? Wir haben einen alten Mann, der ist so der Clan-Chef einer Nomadensippe, der zieht irgendwie mehrere hundert Kilometer weiter, total gefährliches Unterfangen. Und dieser alte Mann baut einen Altar an den Eichen von Mamre bei Hebron. Zu diesem Mann spricht irgendwie Gott. Ich hatte gerade auch vor dem Gottesdienst ein Gespräch mit einem gläubigen Menschen, dass auch heute Gott zu Menschen spricht, wie auch immer das ausschaut. Der unsichtbare, unbegreifliche Gott spricht zu meinem Herzen. Das heißt nicht, dass ich das verstehen muss, aber er tut's. Wir sind alle Stadtkinder von Europa. Hat irgendjemand von euch schon mal in der Wüste den Sternenhimmel gesehen, wenn es keine Lichtverschmutzung gibt? Weißt du, wie überwältigend das ist, in der Wüste zu schlafen, nach oben zu gucken und diese unglaubliche Helligkeit zu sehen? Und dann stell dir die Stimme Gottes in deinem Herzen vor: Du alter, fruchtloser Mann, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das ist doch überwältigend, unglaublich. Und dann wird's dunkel. Er soll Tieropfer darbringen. Das ist eine Sprache aus einer Zeit, die wir nicht verstehen. Warum zerlegt er jetzt 5 Tiere? Ein Rind, eine Ziege, einen Widder und 2 Tauben. Die Tauben lässt er ganz. Er zerteilt sie, sodass in der Mitte Platz bleibt zum Durchschreiten. Selbst in der Bibel kann man das sich erklären lassen. Steht im Buch Jeremia 34,18. Das ist eine Form des Bundesschlusses, der sich selbst Verpflichtung. Ich gehe zwischen diesen beiden Tierhälften durch. Ich schreite durch. Und das führt zu einer Verbindlichkeit für mich. Denn ich sage, falls ich meine Verpflichtung nicht einhalte, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Es soll mich in der Mitte zerreißen. Man nennt es eine bedingte Selbstverfluchung. Und das kommt auch im Buch Deuteronomium vor. Was da Abraham tut, ist eine Selbstverfluchung. Wenn ich Gott gegenüber nicht treu bin, dann wird es mir so zu ergehen wie diesem Rind, wie diesem Widder, wie diesem Ziegenbock. Ich werde in der Mitte auseinandergerissen. Es ist so ein unglaubliches Bild. Der alte Mann allein in der Wüste, zwischen diesen Tierhälften. Es kommt, was passieren muss. Da kommen Raubvögel aus dem Himmel. Stellt ihr euch das vor, wie der mit seinem Stock da rumschwenkt, dass die Aasgeier verschwinden und was da sonst noch auftaucht an Getier. Und irgendwann ist er so müde, dass er in Schlaf fällt. Im Schlaf kommt eine Prophetie, die ist nicht in der Perikope enthalten. Die könnt ihr zu Hause nachlesen. Auch sehr interessant, sehr spannend. Es ist das Exil in Ägypten vorausgesagt. Und dann, als er seine Augen wieder so ein bisschen aufmacht, sieht er was, was heute mit Trickfilmmöglichkeiten dargestellt werden kann. Irgend so eine Art Starkstromofen, wo das Feuer hin und her flammert zwischen diesen halben Tierhälften und das alles wegverbrennt. Es ist plötzlich nichts mehr da von dieser Selbstverfluchung. Gott hat es weggenommen. Ein ganz dunkles Bild, schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, ob es Juden verstehen können. Vom christlichen Standpunkt kann man es her verstehen. Aber das mal wann anders. Das ist die Bilderwelt, aus der die Apostel kommen, aus der die Jünger Christi kommen. Die sind eben nicht belegt mit Fernsehserien oder Märchen der Gebrüder Grimm. Die haben diese archaischen, kraftvollen, biblischen Geschichten drauf. Auch das Neue Testament ist kraftvoll. Wir sind im 9. Kapitel bei Lukas. Die waren gerade alle auf ihrer ersten Missionstour. Die 12 Apostel sind randvoll mit Erlebnissen von ihrem ersten Predigen und ihrem ersten Heilen. Die sind quasi immer noch sprachlos von dem, was plötzlich passiert, aus den einfachen, ungelehrten Leuten heraus. Sie kommen zurück zu Jesus, es ist keine Zeit zur Erholung und plötzlich schon das Nächste, das Brotwunder. Und dann plötzlich diese Ankündigung von Leiden und von Selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge und keiner versteht irgendwas. Dann greift der Herr 3 aus den 12 raus. Wisst ihr, was da passiert, gruppendynamisch? Ich weiß nicht, ob das bei Frauen oder Männern verschieden ist. Ich stelle mir das schon verschieden vor, aber da wird irrsinnig Neid losgebrochen sein, dass der Chef plötzlich 3 auswählt und die anderen 9 dürfen nicht mit. Und die denken sich, okay, jetzt gehen wir zum nächsten Kaffee, setzen uns hin, haben ein lustiges Schwätzchen. Nix da. Bergtour. Hoch. Streng dich mal an. Wir heute aus der Distanz verstehen das. Okay, jetzt kommt so eine Mose-Szene. Mose steigt auf den Berg Horeb und begegnet seinem Gott. Aber die sind müde und erschöpft und haben alles andere vor, als jetzt mit ihrem Chef eine Bergtour zu machen und dann auch noch nächtelang durchzumeditieren. Am Ende sogar 40 Tage und Nächte und nichts essen und nichts trinken. Und dann tun sie halt das, was Männer so gerne machen, wenn sie nicht mehr können. Sie schlafen ein. Was für eine Dramaturgie. Die Einzigen, die es mitkriegen könnten, kriegen es nicht mit, weil sie schlafen. Das ist wie bei einer katholischen Predigt. Gell? Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Alle schlafen sie vor sich hin. Und das ist biblisch. Ihr seid genauso gut wie Petrus, Johannes und Jakobus. Das muss so sein. Starke Bilder. Starke Sprache. Es ist so lange her, dass Mose auf dem Berg mit Gott gesprochen hat, vielleicht 1200 Jahre. Und dann passiert das wieder. Aber plötzlich unmittelbar. Das Volk durfte nicht mit hoch auf den Berg, wenn Mose geht. Die mussten davor bleiben. Unter Todesstrafe, wenn du den Berg berührst, fällst du tot um. Und jetzt können sie mitgehen mit Jesus und sie fallen nicht tot um. Jetzt begegnen sie Gott in der Wolke und sie sind mittendrin in der Wolke. Nicht so wie Jesus, wie Mose vor dem Offenbarungszelt, der nicht reingehen durfte, solange die Wolke da war. Die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, ist plötzlich ganz um sie rum. Und die Stimme Gottes sehr deutlich zu vernehmen. Nicht wie ein Donnergrollen in der Ferne, so heißt es noch im Buch Exodus. Sie dachten, es würde donnern. So ist es auch bei Johannes geschildert, als er bei der Taufe spricht. Sie hören die Stimme Gottes ganz nah dran. Und dann sehen sie den Herrn völlig verklärt, ganz anders, wie er sonst ist, in seiner Herrlichkeit. Ein Blick in den Himmel. Wie sollte man denn das bitte bildlich darstellen? Wenn dann von Furcht die Rede ist, dass sie sich fürchten, dann meint das keine Angst, dass sie dastehen und schlottern. Das meint den richtigen Modus der Begegnung mit Gott. Dass wir uns richtig verstehen. Natürlich ist Jesus mein Freund und Bruder und Gott will Freund sein, wie er es ja auch dem Abraham anbietet. Aber es ist trotzdem Gott. Die Angst der Juden, wenn ich Gott begegne, falle ich tot um, drückt etwas aus, dass ich einer Wirklichkeit begegne, die so ganz anders ist als ich, dass ich davor nicht bestehen kann. Wenn ich mich im Lichte Gottes betrachte, muss ich tot umfallen wegen meiner eigenen Erbärmlichkeit. Ehrfurcht. Ich werde am Ende nochmal drauf kommen. Der echte Modus der Gottesbegegnung ist die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor ihm. Die Jünger beginnen vielleicht zu begreifen, dass sich da was zusammensetzt. Die erste Leidensankündigung, die Brotvermehrung und die Aufforderung, macht's mir nach, verleugnet euch selbst. Es ist mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt, und ich habe mich diese Woche echt schwer getan, aufgefallen, dass diese Szene hier aus dem 9. Kapitel das Gegenstück ist zur Szene aus dem Kapitel 22. Hier haben wir Jesus verklärt in Weiß. Und wir werden Jesus vor der Passion erleben, verklärt in Rot. Im Rot seines Blutes, das er schwitzt. Beide Male ist er auf dem Berg. Auf dem unbenannten Berg im 9. Kapitel, auf dem Ölberg im 22. Kapitel. In beiden Fällen schlafen seine Jünger. Immer wenn es drauf ankommt, schläft der Katholik. Das ist biblisch, das darf so sein. Das muss so sein, offensichtlich. Und wir haben immer Zeugen. Im 22. Kapitel ist es ein Engel, der dabei ist. Im 9. Kapitel sind es dann Mose und Elia. Die Verbindung zum alten Bund und Elia als Schnittstelle zur Wiederkunft. Alles das ist da. Ist euch bewusst, wie dramatisch, wie bildreich, wie gigantisch diese Geschichten eigentlich sind, über die man so locker drüber wegliest? Und dann die klassische Frage, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Ihr Lieben, wir sind genauso wie Petrus, Jakobus und Johannes. Wir haben die Brotvermehrung erlebt, naja. Wir haben von Leidensankündigung gehört, vielleicht morgen. Wir haben von der Selbstverleugnung erfahren, ja, vielleicht für die anderen. Und dann sollst du mit dem Herrn auf den Berg hochgehen. Das ist Fastenzeit. Ist mir zu anstrengend. Nee, ich mag nicht. Lieber ein Cappuccino in der Sonne, oder? Die 6,5 Wochen der Fastenzeit, also ein Aufstieg in Mühsal auf einen Berg. In Müdigkeit, in Erschöpfung, und ich kriege ganz viel nicht mit. Das ist eine Gottesferne in der Gottesnähe. Versteht ihr diese beiden Pole, katholische Theologie, immer et, beides kommt zusammen. Im Fasten bin ich Gott nahe und fühle mich trotzdem ganz weit fern. Das ist so normal, das war immer schon so, das darf auch so sein. Ich erlebe die Herrlichkeit Gottes, sehe sie in verklärten, weißstrahlenden Christus und trotzdem ist es, als hätte ich eine Wolke vor meinen Augen. Deswegen gibt es normalerweise einen Schleier über dem Kelch, ein Velum, um zu zeigen, es ist sichtbar und doch nicht sichtbar. In der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist ein Schleier über der Monstranz. Ich sehe es und sehe es doch nicht. Et paradoxe Theologie. Gott ist vollkommen enthüllt und trotzdem verborgen. Und dann diese komische Hoffnung auf diesen verklärten Leib. Genauso strahlend, wie da Jesus ist, sagt uns Paulus in der zweiten Lesung, werden wir auch sein. Auch das ist ein Auftrag für diese Tage. Mach dir bewusst, dass da nimmst du alles irgendwie mit. Wie, wissen wir nicht, aber wir bleiben leiblich. In irgendeiner Art und Weise. Der Mensch, auch der ist paradox. Wir sind Geist und Materie zugleich und das soll auch so bleiben. Der Philipperbrief, die zweite Lesung, ist ein sehr euphorischer Brief. Kaum eine andere Stelle, wo der Apostel Paulus so positiv drauf ist und so wenig schimpft. Prediger schimpfen immer gern, das kennt ihr, oder? Er ist begeistert und er sagt, ahmt mich nach. Ahmt mich nach, indem ich eine Priorität setze auf Gott. Es ist gut, dass du Karriere hast, es ist gut, dass du auf deine Gesundheit achtest, deine Ehe ist auch wichtig, deine Kinder und deine Freunde und deine Hobbys. Aber Nummer eins ist Gott. Versuch das immer. Und versuch ihn zu erkennen, auch wenn er gleichzeitig enthüllt und verhüllt ist. Auch wenn du gleichzeitig sterblich und unsterblich bist. Auch wenn du fleischlich und verklärt sein wirst. Auch wenn es mühselig ist und euphorisch zugleich. Wir haben solche Schätze in der katholischen Kirche. Es ist ein solcher Reichtum. Und es wird Zeit, dass wir ihn heben, lebendig machen und anderen Menschen davon erzählen.